Jeder von uns hat einen Lebenslauf. Und ich meine jetzt nicht den Lebenslauf, welchen wir vielleicht schreiben, wenn wir uns auf eine neue Stelle bewerben, wo dann chronologisch aufgezählt wird, wann man geboren ist und wann und wo man zur Schule ging, was für einen Schulabschluss man hat und wo man schon überall tätig war. Diesen Lebenslauf meine ich nicht. Ich denke vielmehr an den Lauf unseres Lebens. Wir alle befinden uns in einem gewissen Rennen, unserem ganz persönlichen Lebenslauf. Wann dieser Lauf anfing, wissen wir alle. Meiner fing am 22.12.1967 an. Der Startschuss fiel an dem Tag, an dem wir geboren wurden. Manche von uns, ich denke da an unsere Kinder und Jugendlichen, die rennen noch nicht so lange. Aber die meisten, wie jetzt unsere Anne, Lise, sie ist schon eine gute Strecke im Rennen sozusagen unterwegs. Die meisten von uns sind schon etliche Jahre auf dieser Bahn und laufen fleißig. Haben schon einen guten Teil der Strecke zurückgelegt, sind manchmal gestolpert und gefallen und wieder aufgestanden, haben manche Erfahrungen gesammelt, irgendwann mal auf unserem Lebenslauf haben wir einen radikalen Wendepunkt, einen Kurswechsel erlebt. Das war der Punkt, an dem wir Jesus Christus als unseren Retter erkannten, als wir zum Glauben kamen, eine neue Geburt erlebten und Nachfolger Jesu wurden. Und diese wichtigste Erfahrung auf unserem Lebenslauf, die verbindet uns und hat auch unsere Lebensgeschichten letztlich verknüpft. Deshalb sitzen wir hier in diesem Gottesdienst zusammen. Es verbindet uns die Beziehung zu Jesus Christus. Aber unser Lebenslauf ist noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben die Ziellinie noch nicht überschritten. Wir sind noch im Rennen. Aber wie laufen wir? Mit welcher Haltung bist du unterwegs? Wie läufst du deinen Lebenslauf? Kommst du dem Ziel näher? Darum soll es heute in dieser Botschaft gehen, die ich mit diesem langen Satz hier überschrieben habe, unser Lebenslauf noch nicht am Ziel, aber mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Der große Apostel Paulus gibt uns im Philipperbrief, den wir schon seit Monaten am Sonntag in den Predigten fortlaufend betrachten, ein bisschen Einblick in seinen persönlichen Lebenslauf. Er hatte ja selbst diese Gemeinde in Philippi gegründet. Er kannte die Geschwister dort sehr gut, hatte auch eine besondere Beziehung zu ihnen und auch die Gemeinde mochte den Paulus. Sie unterstützten ihn sogar durch ihre Gaben. Und deshalb hat dieser Brief auch eine sehr persönliche Note. Wie kaum in einem anderen Brief schreibt Paulus einiges auch über sich selbst hier, über seine Empfindungen, über sein Leben. Und vor zwei Wochen, da haben wir davon gehört, wie Paulus von einer verzehrenden Sehnsucht erfüllt war. Er wollte Christus, seinen Herrn, seinen Erlöser, immer besser kennenlernen, immer mehr kennenlernen und auch die Kraft seiner Auferstehung in seinem geistlichen Wachstum immer wieder neu erfahren. Paulus sehnt sich sogar danach, für Christus zu leiden und zu sterben. Ihm macht das nichts aus, wenn er für das Evangelium auch den Märtyrertod erleben muss. Er ist auch dafür bereit. Das sind starke Worte, die uns alle herausfordern, wenn wir sie lesen, weil wir uns fragen müssen, ist das wirklich auch meine verzehrende Leidenschaft, Christus mehr erkennen, seine Auferstehungskraft erfahren, für Christus zu leiden und zu sterben, wenn es darauf ankommt? Nun, vielleicht wusste Paulus, dass seine Aussagen manche Geschwister in Philippi so verstehen würden: Der Paulus hat es geschafft. Der hat die geistliche Vollkommenheit erlangt. Wer von so einer Sehnsucht, von so einer verzehrenden Leidenschaft angetrieben ist, der hat das Ziel erreicht. Und gerade diesem Missverständnis möchte Paulus auf jeden Fall entgegenkommen, wenn er den Philippern und auch uns im dritten Kapitel des Philipperbriefes ab Vers 12 folgendes schreibt. Lasst uns diese Verse 12 bis 16 aus Philipper 3 jetzt lesen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Aber eins tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Der Paulus vergleicht also sein Leben mit dem Lauf eines Sportlers, der sich in einem Wettkampf befindet. Es ist wahrscheinlich, dass ihm die isthmischen Spiele vor Augen standen, als er diesen Text schrieb. Die auf dem Isthmus von Korinth veranstalteten Wettkämpfe waren ein Vorläufer unserer neuzeitlichen Olympischen Spiele. Und gerade den Korinthern hatte er in seinem ersten Brief auch schon dieses Bild des Läufers vor Augen gestellt, um sie zu motivieren, in ihrem geistlichen Leben zu trainieren. 1. Korinther 9, Vers 24 lesen wir: Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Unser Leben ist also wie ein Wettlauf. Wir befinden uns mitten auf unserem Lebenslauf. An jedem Tag laufen wir dem Ziel entgegen. Wir sind alle in diesem Rennen. Paulus war es auch. Und in Vers 12 sagt er uns, dass er die Ziellinie noch nicht überschritten hat. Das ist das Erste, was ich aus diesem Text hervorheben möchte. Wir sind offensichtlich noch nicht am Ziel. Es ist also nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, schreibt er. Aber was ist das Ziel, von dem der Apostel hier spricht, dem er entgegenläuft, dem er nachjagt, wie es eigentlich wörtlich heißt? Was ist das Ziel? Und ich denke, aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext wird deutlich, es ist nichts anderes als die absolute Christusähnlichkeit. Wahrhafte und vollständige Gottesähnlichkeit in ihrer höchsten Form, wo keine Besserung mehr möglich ist, das ist das Ziel. In Römer 8, Vers 29 schreibt Paulus von diesem Ziel, wenn er sagt, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlicher werden sollen. Paulus wusste aber auch, dass kein Mensch auf dieser Erde diesen Zustand der Sündlosigkeit und der geistlichen Vollkommenheit erreicht. Dieses Ziel erreichen wir erst, wenn wir bei Jesus sind. Und deshalb schreibt er den Philippern hier in Vers 13, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Ich bin genauso wie ihr noch mitten im Rennen. Ich erlebe immer noch Versuchungen. Meine alte sündige Natur macht auch mir immer wieder zu schaffen. Den Geschwistern in Rom hatte er geschrieben, Römer 7, Vers 18, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Mit anderen Worten, ich bin noch nicht am Ziel. Wenn Paulus das sagt, und ich glaube, er war wirklich der hingegebenste und reifste Christ, der je gelebt hat. Er war ein Evangelist, er war ein Gemeindegründer, ein Lehrer, ein Hirte, ein Vater in Christus. Wenn er also sagt, ich bin noch nicht am Ziel, dann ist das für mich sehr tröstlich. Sehr wahrscheinlich gab es in der Gemeinde in Philippi Geschwister, die dachten, es ist möglich, in diesem Leben einen Zustand der Vollkommenheit und Sündlosigkeit zu erlangen. Und gegen diese Lehre geht Paulus hier vor, die Lehre des geistlichen Perfektionismus. Eine sehr gefährliche Lehre. Wisst ihr, warum diese Lehre gefährlich ist? Weil sie die Menschen verführt, selbstzufrieden und selbstgerecht, ja blind zu werden für ihre eigenen Sünden. Wenn jemand meint, er hätte bereits die geistliche Vollkommenheit erreicht, warum sollte er sich dann noch auf seinem Lebenslauf anstrengen, um voranzukommen? Warum sollte er nach etwas jagen, von dem er meint, dass er es schon besitzt? Diese Lehre ist in der Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht und auch in der Neuzeit gibt es christliche Gruppen, die glauben, es wäre möglich, eine geistliche Reife zu erlangen, wo man nicht mehr sündigt. Wisst ihr, was ich solchen superfrommen Geschwistern sagen würde oder was ich sie fragen möchte? Ich würde sie wahrscheinlich fragen, darf ich deinen Ehepartner oder die Menschen, die in deinem engsten Umfeld leben, mal kennenlernen und mich erkundigen, wie das so ist, mit jemandem zusammenzuleben, der es geschafft hat, der am Ziel angekommen ist? Ehepartner oder Familienmitglieder sind am besten geeignet, solche Selbstzeugnisse zu korrigieren. Paulus konnte offen schreiben, ich bin noch nicht am Ziel. Und diese Erkenntnis, die machte ihn demütig. Sie schützte ihn vor geistlicher Arroganz und half ihm motiviert weiterzulaufen. Liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, geistliches Wachstum beginnt mit der Erkenntnis, dass du noch nicht da bist, wo du sein solltest. Das sind für mich reife Christen, die ein sensibles Bewusstsein für ihre Sündhaftigkeit haben und die demütig vor Gott leben. Ja, die auf ihrem Lebenslauf weiterkommen wollen, die geistlich noch mehr wachsen wollen, weil sie wissen, Selbstzufriedenheit ist das Grab des Fortschritts. Das sind für mich reife Christen, die genau wissen, wir sind noch nicht am Ziel. Da gibt es noch so viel in meinem Leben, das ich ablegen möchte, wo ich mich verändern möchte. Da gibt es noch so viele Bereiche meines Charakters, in denen ich Christus noch nicht ähnlich bin. Nein, ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich bin auf dem Weg zum Ziel. Ich laufe im Entgegen auf meiner Lebensbahn. So hat Paulus sein Leben verstanden und deshalb konnte er den Philippern auch schreiben: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Was tust du denn auf diesem Weg, auf diesem Lauf, um vorwärts zu kommen, um Christus ähnlicher zu werden? Und Paulus fährt fort in unserem Textabschnitt und führt einige Dinge an, die wir tun müssen, wenn wir in unserem geistlichen Leben wachsen wollen. Und ich denke, wir sollten von ihm lernen. Und erstens sagt er, auf dem Weg zum Ziel, lass deine Vergangenheit hinter dir. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, schreibt er. Die Elternübersetzungen, Elberfelder, Schlachter übersetzen hier Vers 13, ich vergesse, was da hinten ist. Und das ist keine schlechte Übersetzung, weil der Ausdruck hier im Urtext, den der Paulus gebraucht, er beschreibt tatsächlich ein vollständiges Vergessen. Da ist das Wort Vergessen drin. Und dieser Begriff, er wurde in der antiken Welt des Sports benutzt, um einen Läufer zu beschreiben, der, wenn er beim Rennen auf dieser Laufbahn in Führung ging, sich nicht mehr umdrehte, sich nicht mehr ständig hin und her drehte, um zu sehen, was hinter ihm geschieht. Der Läufer vergaß einfach den Konkurrenten. Er behielt nur noch das vor ihm liegende Ziel im Auge. Ich vergesse, was da hinten ist. Mit dieser Einstellung lief ein Läufer das Wettrennen. Er durfte nicht nach ein paar Sekunden sich umdrehen, nach hinten blicken, um zu sehen, was sich hinter ihm abspielt. Wenn er das tat, lief er Gefahr, zu stolpern, langsamer zu werden, vom Kurs abzukommen. Und genau dieses Bild verwendet der Paulus hier. Die NGÜ, die übersetzt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, um nochmals den Aspekt zu unterstreichen, dass es sich bei diesem Vergessen um eine bewusste, konkrete Entscheidung handelt. Paulus sagt dir nicht, ich verdränge, was hinter mir ist, oder ich ignoriere, was da hinten ist. Er sagt, ich vergesse, ich lasse es bewusst zurück. Denn ich kann mir nicht erlauben, auf meinem Lebenslauf im Gestern zu leben. Ich will mich nicht mehr vor dem, was war, bestimmen und verstimmen lassen. Ich vergesse, was da hinten ist. Was heißt das für uns? Natürlich gibt es Dinge, die wir am besten nicht vergessen sollten. Wie zum Beispiel unseren Hochzeitstag. Oder den Geburtstag unserer Ehefrau oder deines Partners. Wichtige Termine, Absprachen, Mails, die wir noch beantworten sollten. Gebete, die wir vielleicht jemandem versprochen haben, aber noch viel zu wenig oder gar nicht dafür gebetet haben. Das sind Dinge, die wir nicht vergessen sollten. Und die Bibel, sie betont an manchen Stellen den Wert der Erinnerung. Sie ermahnt uns, gewisse Dinge eben nicht zu vergessen. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schon im Alten Testament hatte Gott gewisse Feiertage eingesetzt, damit das Volk sich bewusst erinnert an die Größe, an die Güte Gottes, an sein Wirken. Und wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Als Erinnerungsmahl. Wir tun es regelmäßig und erinnern uns an das große Erlösungswerk, das Jesus vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Ich vergesse, was da hinten ist, bedeutet also nicht, dass wir uns nicht mehr erinnern sollten an das Gute, an das Schöne, an das Wertvolle, das Gott uns geschenkt hat. Sondern es geht Paulus offensichtlich darum, die Dinge aus der Vergangenheit bewusst hinter uns zu lassen, wie die NGU das hier interpretiert und auch übersetzt, die uns auf unserem Lebenslauf hindern. Was könnten das für Dinge sein? Nun, es könnten zum einen gewisse Erfolge, Leistungen, geistliche Dienste und Siege sein, die entweder unseren Stolz füttern, wenn wir sie nicht loslassen, oder uns auch träge und gleichgültig machen, wenn wir uns auf ihnen ausruhen. Es gibt Leute, die reden immer nur von der guten alten Zeit. Damals, Mensch, das waren noch Zeiten. Da war alles viel besser und schöner. Wir taten dies, wir taten jenes und der Herr, er war mit uns. Was hatten wir damals für eine schöne Gemeinde? Da haben wir noch die alten schönen Lieder aus dem Reichsliederbuch gesungen und nicht diese modernen feiert Jesus Lobpreislieder. Ach, früher war alles besser. So eine rückwärtsgewandte Nostalgie kann dich auf deinem Lebenslauf hindern, dass du nicht weiterkommst, dass du Christus nicht mehr ähnlicher wirst. Entscheide dich, diese Dinge bewusst zurückzulassen. Vergiss sie und lauf weiter. Zum anderen können auch gewisse Verfehlungen, Versagen, Sünden, Schuld und Scham aus der Vergangenheit uns auf unserem Lebenslauf lähmen und schwächen. Das sind dann die Dinge, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Oder manchmal haben wir die Sachen bereinigt. Wenn wir sie nicht bereinigt haben, kann es sein, dass die Erinnerung uns immer wieder, dass der Geist Gottes uns das immer wieder aufzeigt und wir müssen das bereinigen, bevor wir es dann hinter uns lassen können. Aber manchmal haben wir die Dinge sogar geklärt und trotzdem lassen wir sie nicht mehr los. Und ich denke, das ist eine ganz clevere Strategie des Feindes, uns diese Dinge immer wieder so ins Gedächtnis zu rufen. Er will uns damit auf unserem Lauf sozusagen den Fuß stellen, damit wir stolpern, fallen. Wie konntest du damals nur dieser sexuellen Versuchung nachgehen? Wie konntest du nur deine Ehe in den Sand setzen? Wie konntest du nur deine Kinder so vernachlässigen? Wie konntest du damals nur diesen großen Fehler machen? Wie konntest du nur so ein Christenhasser und Mörder sein? Hätte Paulus sich auch ständig vorwerfen können. Übrigens, der Paulus, der konnte schon auch über die Sünden seiner Vergangenheit reden. Er erwähnt sie immer wieder. Die waren also nicht aus seinem Gedächtnis gelöscht, sozusagen auf die Delete-Taste drücken und dann sind sie einfach weg. Das funktioniert nämlich nicht. Er konnte bekennen, ich war ein übler Christenverfolger. Aber Paulus hatte sich bewusst entschieden, ich lasse es nicht zu, dass meine Vergangenheit meine Gegenwart bestimmt. Denn mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Die Sünden meiner Vergangenheit, meiner ganzen Verfehlungen, die sind vergeben. Sie liegen dort, wo das Meer am tiefsten ist. Der Schuldbrief ist zerrissen. Ich bin reingewaschen von all meiner Schuld. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Wenn wir zu Christus kommen und Buße tun, echte Buße tun, an unserer Sündhaftigkeit zerbrechen, dann wird uns vergeben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was immer du verbockt hast in deiner Vergangenheit, wenn du deine Sünden ans Kreuz gebracht hast, dann sind sie vergeben. Und wenn Jesus dir vergeben hat, dann darfst du dir auch vergeben. An diese Wahrheit muss ich mich immer wieder erinnern. Ich weiß, Gott hat mir vergeben und auch diejenigen, die ich verletzt habe, haben mir vergeben. Und dann nagt doch noch dieses Versagen an mir und ich tue mich so schwer, mir selber zu vergeben. Kennt ihr das? Und in so einer Situation, da kam mir einmal der Gedanke, wenn Gott dir vergeben hat, der doch absolut rein und heilig ist, wieso nimmst du dich so wichtig und willst dir nicht vergeben? Lass also nicht zu, dass diese Art von Gedanken dich immer wieder nach unten ziehen. Bring sie zum Schweigen, indem du mit Paulus sagst, ich vergesse, was dahinter liegt und schaue nach vorn. Drittens gibt es auch Verletzungen, die andere uns zugefügt haben. Und du kannst, oder besser gesagt, du willst sie nicht vergessen. Dinge aus der frühesten Kindheit, vielleicht aus der Schulzeit. Vielleicht hat dich jemand betrogen, über den Tisch gezogen. Und die Verletzung hat sich so eingefressen, dass du sie nicht mehr vergessen willst. Immer wieder geht die alte Wunde auf, sie beginnt zu eitern und sie hindert dich auf deinem Weg. Auch von solchen Verletzungen hätte sich Paulus lähmen können. Er war doch immer wieder angegriffen worden. Da gab es sogar Leute, die waren unterwegs und predigten nur mit dem Ziel, um Paulus zu schädigen. Und sogar von Geschwistern, Korinther zum Beispiel, haben ihn verletzt und diffamiert. Und der Paulus, der kann nicht reden. Und der Paulus, der nützt sein Apostelamt auf und aus. Und er ist nicht so und er ist so. Und ja, hat er alles erlebt, der Paulus. Und ich denke, wir können von ihm lernen, was immer dir andere an Unrecht angetan haben. Überlass es Gott. Vergib und vergieß und lass nicht zu, dass dich diese Dinge von der Laufbahn abbringen. Noch ein viertes möchte ich erwähnen, was uns hindern kann. Es gibt sicherlich noch einiges, was man hier aufzählen kann, aber eins noch, was uns den Blick nach vorne verschleiern kann. Und das können Verluste von liebgewonnenen Menschen sein. Ich habe ein sehr bewegendes Zitat von einem Theologieprofessor aus Tübingen gelesen. Und der schrieb in einem Brief an einen Freund, der ein vierjähriges Kind verloren hatte, folgende Worte. Er schreibt da, ihren Schmerz kenne ich aus eigener Erfahrung. An solche ewigen Worte muss man sich klammern, wie an einen Felsen im Wellengewoge der Seele. Sehr schön formuliert. Demgemäß riss ich mein Herz von der Vergangenheit zurück und richtete es vorwärts nach dem, was oben liegt, um dort, statt im Revier der Erde mit meinen Lieben vor dem Herrn mich zu vereinigen und zu beten, dass er uns zusammenfasse und halte in ihm selber als unserem Leben. So sollen die uns vorangegangenen Magnete werden, die unser Herz aufwärts ziehen. Wenn Gott uns nimmt, will er uns Größeres geben. Das hat mich schon beeindruckt, was dieser Mann hier schreibt. Wenn wir einen lieben Menschen verlieren, dann dürfen wir trauern. Wir dürfen weinen. Aber wir sollten uns selbst von solchen Verlusten, die sicherlich unser ganzes Leben begleiten werden, nicht daran hindern lassen, weiterzulaufen und nach vorne zu schauen. Selbst diese Menschen, die vorangegangen sind, können wie Magnete sein. Sie warten auf uns. Und wir richten uns nach vorne und wissen, am Ziel werden wir sie wiedersehen. Und immer, wenn uns die Frage, warum, zermürbt und zerreißt, schauen wir eigentlich nach hinten. Wenn aus der Warum-Frage ein Wozu wird, schauen wir wieder nach vorne. Also, was ist ganz wichtig auf unserem Lebenslauf, wenn wir Jesus ähnlicher und dem Ziel näher kommen wollen? Erstens, lass deine Vergangenheit hinter dir. Zweitens, sagt Paulus, laufe mit ganzer Konzentration und Kraft dem Ziel entgegen. Vers 12b. Aber ich setze alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Oder auch Vers 13b. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Paulus ist ein Mann in Bewegung. Er setzt alles dran, um ans Ziel zu kommen. Er wünscht sich völlig in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Der hat also nicht gesagt, die Rettung ist mein und jetzt lasse ich alle fünfe gerade sein. Nein. Paulus wollte geistlich wachsen. Und deshalb hat er trainiert, sozusagen jeden seiner geistlichen Muskeln bewegt, alle Kraft eingesetzt, um vorwärts zu kommen und am Ende den Siegespreis zu gewinnen. Seinem Freund Timotheus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Unser Leben ist ein anstrengender Kampf, ein Wettlauf. Es ist kein Spaziergang mit Besuchen beim lieben Gott am Sonntag oder an den Feiertagen. Wir müssen unsere Kraft und Konzentration einsetzen, um voranzukommen. Denn es gibt so viele Ablenkungen, so viele Stolperfallen auf dieser Bahn. Und doch ist sich Paulus auch bewusst, dass er auf diesem Lauf nicht allein auf sich gestellt ist. Da ist Jesus Christus, sein Herr, der von ihm Besitz ergriffen hat, Vers 12c. Paulus wurde von Jesus ergriffen. Das heißt nichts anderes als errettet. Und seit diesem Zeitpunkt ist der Heilige Geist seine Kraftquelle und sein Beistand auf dem Lauf des Lebens. Als der Apostel diese Worte schrieb, waren schon 30 Jahre vergangen seit seiner seit seinem Bekehrungserlebnis damals auf der Straße nach Damaskus. Und wie ich schon sagte, in dieser Zeit hatte er großen Widerstand, viele Kämpfe erlebt, sowohl von innen als auch von außen. Aber er hatte auch erfahren, dass die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig ist. Wenn du auf deinem Lebenslauf viel Widerstand erfährst, wenn du durstig und schwach wirst, du vielleicht auch fällst und stürzt, dann wisse eins: Jesus ist da und hilft dir wieder auf, denn du gehörst ihm und er hat dasselbe Ziel wie du. Er richtet dich auf und er stellt dich wieder her. Und in dieser seiner Kraft darfst du konzentriert weiterlaufen und den Lauf vollenden. Was ist noch wichtig auf diesem Weg zum Ziel? Auf diesem Lauf zur Christusähnlichkeit. Noch einen Gedanken möchte ich hervorheben. Ich glaube, er ist verpackt in den Versen 15 und 16. Zwei Verse, die nicht so einfach sind zum Auslegen. Paulus schreibt da und schließt sich mit ein: Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Mit anderen Worten sagt er hier: Wenn ihr wirklich geistliche, reife Menschen seid, dann wisst ihr, dass ihr noch weiter wachsen und Christus ähnlicher werden wollt. Und dann sagt er: Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Und wenn ich Paulus hier richtig verstehe, dann sagt er im Grunde: Lerne weiter mit der richtigen Einstellung. Sei offen dafür, was Gott dir noch an nötiger Klarheit und Erkenntnis schenken wird. Du kannst nicht vorankommen auf diesem Lauf, wenn du nicht ein Lernender bleibst. In einem Vortrag, den wir dieses Jahr bei K5 gehört haben, da sagt Martin Scharnowski, Musiker und Pastor: Sobald du stehen bleibst, sobald du dich auf das Gelernte verlässt und denkst, es ist genug, wirst du das Ziel aus den Augen verlieren und dich im Gestern verlieren. Lebensweisheit ist schön zu haben, wenn sie aber nicht erweitert und vertieft wird, wird sie schnell abgestanden und schal. Bleib unterwegs, bleib ein Lernender. Lauf weiter, mit anderen Worten. Und dann sagt er in diesem Vortrag, die, die bei K5 waren oder die diesen Vortrag sich angehört haben, die erinnern sich daran, er sagt dann: Die beste Art zu lernen ist nämlich durch Fragen stellen und durch Learning by Doing. Wir erkennen lernende Menschen an der Einstellung: Ich habe mehr Fragen als Antworten. Ich möchte zu diesen Menschen gehören, die gerne Fragen stellen und die auch ehrlich zugeben: Leute, ich habe nicht auf alles eine Antwort. Viele Dinge sind nicht so schwarz-weiß, wie wir sie gerne haben möchten. Auf manche Antworten gibt es keine, auf manche Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Manchmal müssen wir noch mehr fragen. Aber ich bin offen, dass Gott mir durch sein Wort und durch seinen Geist noch mehr Klarheit in dem einen oder anderen Punkt schenkt. Denn ich möchte auf jeden Fall Jesus ähnlicher werden. Ich möchte weiterlaufen. Lass uns also, liebe Geschwister, Lernende bleiben und das Gelernte auch umsetzen. Nur so kommen wir vorwärts auf unserem Lauf und werden immer mehr verändert in das Bild Jesu. Ebenfalls Scharnowski, ich füge das noch ein, sagt in diesem Vortrag, dass nach einer Predigt oft Geschwister zu ihm sagen: Gute Predigt, ich habe was gelernt heute. Und dann würde er antworten oder würde den Leuten sagen: Ihr habt was gehört. Ihr habt eine Predigt gehört. Ihr habt Worte gehört, Gedanken gehört. Aber ihr habt noch nichts gelernt. Wir lernen erst, wenn wir das, was wir gehört haben, auch wirklich umsetzen. Das heißt dann Learning by Doing. Aber eins macht unser Text hier auf jeden Fall klar. Wir sind noch nicht am Ziel. Und deshalb wollen wir Lernende bleiben. Keiner von uns kann sagen, ich bin vollkommen. In mir kannst du in allen Bereichen Jesus erkennen. Wer kann das sagen? Wir haben das noch nicht erreicht und wir sind noch nicht am Ziel. Aber wir sind auf dem Weg zum Ziel, wenn Jesus Christus unser Herr ist und er von uns Besitz ergriffen hat. Und auf dem Weg zum Ziel fordert uns dieses Wort Gottes, das wir heute betrachtet haben, auf, wie olympische Läufer uns von nichts und niemanden ablenken zu lassen. Lasst uns also unsere Vergangenheit bewusst hinter uns lassen und mit voller Kraft und Konzentration dem Ziel entgegenlaufen. Und lasst uns auf unserem Lebenslauf Lernende bleiben. Und mit jedem Tag, der vergeht, dem Ziel näher kommen. Gott zur Ehre und auch uns allen zur Freude. Amen. Lass uns noch beten. Lieber Jesus Christus, dein Wort ist die Wahrheit. Und jedes Mal, wenn wir in dein Wort schauen, dann ist es, als würden wir in einen Spiegel sehen. Du zeigst uns Dinge, die für uns wichtig sind. Ich möchte danken, dass du jeden Einzelnen von uns hier gewollt hast und uns in dieses Rennen gestellt hast. Wir sind alle auf dieser Bahn. Ich möchte danken, dass du an einem bestimmten Punkt eingegriffen hast und uns ergriffen hast, dass wir dich kennenlernen durften, einen Kurswechsel erlebten und jetzt einfach einem ganz wichtigen Ziel entgegenlaufen, diesem Ziel, dir ganz ähnlich zu sein. Und wir werden an dieses Ziel ankommen, wenn du uns zu dir holst oder wenn du kommst. Aber du hast uns heute in diesem Wort gesagt, dass wir in Bewegung bleiben müssen, dass wir diesem Ziel nachjagen sollen. Herr, dass wir nicht lethargisch und lässig und faul und unkonzentriert werden, sondern dass wir erkennen, wie wichtig das ist, wirklich uns weiterzuentwickeln, weiterzukommen in unserem geistlichen Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach zeigst, was uns in unserem Leben wirklich hindert auf diesem Lauf. Ob es Dinge aus der Vergangenheit sind, ob es unbereinigte Sünden sind, was immer es auch ist, was uns ablenkt und hindert und immer wieder zu Fall bringt, Herr, zeig es uns. Und hilf uns durch deinen Geist, der wirklich die Kraft ist, die du uns verheißen hast und auch die in uns lebt. Ja, dass wir diese Kraft aktivieren und dass wir mit voller Konzentration einfach weiterlaufen, Lernende bleiben. Und das, was wir auch immer wieder hören, auch umsetzen. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind auf diesem Lauf, dass du mit uns läufst und dass du die Kraftquelle in uns bist. Amen.